Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ja, der Galaterbrief. Warum hat die Margit den vorgelesen? Wir sind in der Apostelgeschichte. Ja, wir feiern Pfingsten, aber wir wandern durch die Apostelgeschichte und Pfingsten liegt schon etwas hinter uns in der Predigtserie. Die christliche Gemeinde hat mit einem großen Auftritt begonnen, würde ich sagen. Und sie nimmt so ihren Lauf. Und wir schauen, was im Kapitel 15 passiert. Im Kapitel 15 geht es nämlich um eine sehr heikle Frage. Und aufgrund dieser sehr heiklen Frage ist der Galaterbrief entstanden. Das heißt, man sagt, dass er im unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Geschehen ist, das wir heute besprechen werden. Und es geht genau um diese Kernfrage, die Margit auch vorgelesen hat. Aber wir lassen uns Zeit und schauen uns das Thema ganz genau an. Ich habe hier jetzt eingeblendet, was unmittelbar vor diesem Kapitel 15 hinter uns liegt. Nämlich die erste Missionsreise des Paulus. Wir sehen so ein bisschen die Stationen. Er ist von Antiochia in Syrien über Zypern, dann durch ganz Kleinasien gereist und dann wieder zurück nach Antiochia. Und das liegt hinter ihm. Warum ist das so wichtig zu wissen? Paulus hat sich auf den Weg gemacht, um vielen Menschen diese frohe Botschaft von Jesus zu bringen. Und er hat sie, so wie er sie von Jesus aufgetragen bekommen hat und so wie er sie verstanden hat und durchdacht hat, auch vielen, vielen Leuten in diesem Gebiet gebracht. Das heißt, er hat viele Tage und Wochen gelehrt und Menschen für Jesus begeistert. Und nachdem er zurückgekehrt ist, taucht plötzlich eine Streitfrage auf. Reicht es denn an Christus, den Erlöser, zu glauben? Ist das genug? Reicht es denn, getauft zu werden? Ist das wirklich genug? Hat Gott als Zeichen seines Bundes nicht die Beschneidung eingesetzt, fragen sich die Juden? Und ist es nicht wirklich gut, wenn sich die, die jetzt sich bekehren zu diesem großen Gott, auch beschneiden lassen? Und ganz unlogisch aus ihrer Sicht ist es nicht, denn bisher war es auch so, wenn sich jemand zum Judentum bekehrt hat, dann wurde er beschnitten, auch als Nichtjude. Und es war auch der Auftrag, die Fremden, die in deiner Mitte wohnen und die zu deinem Haus gehören, die unter deinem Volk leben, wenn sie den Herrn annehmen, sollen sie sich beschneiden lassen, hat es bisher geheißen. Und plötzlich kommt dieser Paulus und sagt, es reicht, wenn du an Jesus glaubst. Und die Frage ist sehr heiß diskutiert worden und es war eine heikle Frage in der damaligen Zeit und sie konnte nicht vor Ort gelöst werden. Und man hat gesagt, hier braucht man wirklich die höchste Autorität. Hier brauchen wir die Leute, die mit Jesus unterwegs waren und wir wollen uns da auseinandersetzen mit diesen Herren, mit den Aposteln. Und es ist gut, wenn wir eine kleine Delegation nach Jerusalem schicken, um diese Frage zu diskutieren. Wir wollen sie ein für alle Mal geklärt haben. Wir wollen wirklich wissen, was jetzt Sache ist. Und so ziehen ein paar Leutchen los nach Jerusalem und versuchen, diese Frage zu klären. Und wir steigen ein in den Text, in die Apostelgeschichte 15. Da heißt es: Währenddessen kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen, die Gläubigen zu lehren. Wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Mose nicht einhaltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Es ist für die Junggläubigen schon eine große Herausforderung. Die sagen, aha, fällt uns jetzt wirklich was, wir wollen ja in das Heil Gottes kommen. Aha, da fällt uns was. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Auffassung nachdrücklich und es kam zu einem heftigen Streitgespräch. Schließlich wurden Paulus und Barnabas in Begleitung einiger Männer aus Antiochia nach Jerusalem geschickt, wo sie mit den Aposteln und Ältesten über diese Frage sprechen sollten. Unterwegs machten sie in Phönizien und Samarien Halt, um die dort lebenden Gläubigen zu besuchen. Sie erzählten ihnen, zur großen Freude aller, dass sich nun auch die Nichtjuden bekehrten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden Paulus und Barnabas von der ganzen Gemeinde sowie von den Aposteln und den Ältesten willkommen geheißen. Sie berichteten, was Gott in der Zwischenzeit durch sie bewirkt hatte. Doch dann erhoben sich einige aus der Gruppe der Pharisäer, die zum Glauben gekommen waren, und erklärten, die Nichtjuden müssten beschnitten werden und sich an das mosaische Gesetz halten. Darauf setzten sich die Apostel und Gemeindeältesten zusammen, um über diese Frage zu entscheiden. Nach langen Beratungen erhob sich schließlich Petrus und wandte sich an die Versammlung. Brüder, ihr alle wisst, dass Gott mich vor einiger Zeit erwählt hat, auch den anderen Völkern die gute Botschaft zu verkünden, damit sie gläubig werden. Gott, der die Herzen der Menschen kennt, hat bewiesen, dass er auch sie annimmt, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist schenkte. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er reinigt auch ihre Herzen durch den Glauben. Warum zweifelt ihr nun an Gottes Wege, indem er ihnen eine Last aufbürdet, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Wir glauben, dass wir alle auf demselben Weg wie jene gerettet werden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesus. Danach verstummten alle. Sie hörten aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus von den Zeichen und Wundern berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden gewirkt hatte. Als sie geendet hatten, stand Jakobus auf und sagte: Brüder, hört mich an. Petrus hat euch erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nichtjuden aufsuchte, um sich aus ihnen ein Volk zu wählen, das seinen Namen trägt. Diese Bekehrung der Nichtjuden stimmt mit den Voraussagen der Propheten überein. So steht geschrieben: Danach werde ich zurückkommen und das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Aus den Trümmern werde ich sie wieder aufbauen und ich werde es wiederherstellen, damit die Übriggebliebenen den Herrn suchen, die Nichtjuden eingeschlossen, alle, die ich zu mir gerufen habe. So spricht der Herr, der dies alles schon vor langer Zeit bekannt hat. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, das Leben nicht unnötig erschweren sollten. Allerdings sollten wir ihnen schreiben und ihnen auftragen, kein Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert wurde, alle Unzucht zu meiden und weder Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere zu essen. Denn seit vielen Generationen wird diese Vorschrift aus dem Gesetz Moses Sabbat für Sabbat überall in den jüdischen Synagogen gepredigt. Danach bestimmten die Apostel und Ältesten und die ganze Gemeinde in Jerusalem einige Männer, die sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia in Syrien schickten, um über diese Entscheidung zu berichten. Die Männer, die gewählt wurden, waren zwei Leiter der Gemeinde, Judas, auch Barsabas genannt, und Silas. Bevor wir weiterlesen, darf ich hier vielleicht noch einschieben, weil ein paar Regeln gibt es scheinbar doch. Kein Götzenopferfleisch, kein Blut, kein Fleisch, wo noch Blut drinnen ist, und auch keine Unzucht. Es geht in dieser Predigt nicht hauptsächlich darum, aber weil immer wieder die Frage aufkommt, zum Beispiel, dürfen wir Blutwurst essen? Ja, höre ich auch immer wieder. Nun, es gibt da immer wieder Diskussionen. Die einen Christen sagen, naja, das hat nichts mit dem mosaischen Gesetz zu tun, sondern das geht ja auf Noah zurück und auf die Bestimmungen und auf den Bund zwischen Noah und Gott. Die anderen sagen, es ist ein zeitlich begrenztes Gebot. Es geht darum, kein frisches Blut zu essen und kein rohes Fleisch zu essen. Und es geht in erster Linie darum, man sieht das auch, weil ja Sabbat für Sabbat wurde das gepredigt, dass das ein zeitlich begrenztes Gebot ist. Im Großen und Ganzen, was ist dann auch mit dem Götzenopferfleisch gemeint? In vielen Übersetzungen steht auch Ersticktes, da geht es um nicht ordentlich geschlachtetes Fleisch. Auch darum geht es. Das heißt, es geht um Essen von frischem Aas, es geht auch um Essen von nicht fachgerecht geschlachteten Tieren und so weiter. Das heißt, auch um diese Dinge geht es hier, wenn man ganz genau schaut. Ich kann euch nur meine persönliche Meinung dazu sagen. Ich denke, dass wir von allen Speisegeboten enthoben sind und dass wir auch durchaus Blutwurst, wenn sie ordentlich verarbeitet ist, essen können. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Auch Paulus relativiert in den späteren Briefen diese Vorschriften, indem er sagt, ja, Götzenopferfleisch, das ihr auf dem Markt kauft, wie sollt ihr das unterscheiden? Und Fleisch ist Fleisch. Er sagt, ihr könnt es essen. Er sagt nur, er sollte nicht an den rituellen Handlungen teilnehmen, wenn Götzenopferfleisch im Rahmen einer rituellen Handlung gegessen wird. Und er sagt, ihr sollt es auch nicht machen, wenn es für andere zum Anstoß wird. Wir sollen nicht für andere Geschwister zum Anstoß werden, das ist das. Und das nur als Einwurf. Und dann lesen wir den Text weiter und konzentrieren uns darauf, worum es in der Predigt eigentlich wirklich geht. Da heißt es dann weiter, vier Boten brachen sofort nach Antiochia auf, wo eine Versammlung einberiefen und den Brief überreichten. Das heißt, es wurde ein Brief geschrieben, ich habe die Verse ausgelassen, weil sie faktisch das wiederholen, was vorher drinnen steht, inhaltlich. Und sie überreichen den Brief, nämlich den Galaterbrief, so nimmt man zumindest an. Als sie diese ermutigende Nachricht gelesen hatten, freuten sich die Anwesenden. Danach sprachen Judas und Silas, die beide die Gabe der Prophetie besaßen, noch lange zu ihnen, um sie im Glauben zu ermutigen und zu stärken. Die beiden blieben noch eine Zeit lang dort und wurden dann mit reichen Segenswünschen der Gemeinde von Antiochia an die, die sie gesandt hatten, nach Jerusalem zurückgeschickt. Soweit der Text und soweit ein kurzer Exkurs über die Vorschriften. Ich denke, dass diese Frage sehr, sehr wichtig ist, auch für uns. Nicht jetzt, weil wir wissen, okay, wir müssen uns nicht beschneiden lassen, das hat seit Jahrhunderten funktioniert das und das haben wir so angenommen. Aber die Bibel hat sehr, 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 sehr viele Vorschriften. Und warum, wenn wir verstehen, warum die Apostel uns von diesen Vorschriften enthoben haben, dann werden wir auch verstehen oder besser begreifen, welche dieser Vorschriften für uns heute noch Gültigkeit haben und welche nicht. Da gibt es eine ganze Menge mehr. Und ich denke, wenn wir das Prinzip dahinter begriffen haben, worum es wirklich geht, dann können wir uns ganz leicht durch viele Gesetze und Vorschriften durchhandeln und sagen, haben die noch Gültigkeit, sind die noch interessant für mich oder nicht? Und deswegen sollten wir uns das Thema etwas genauer anschauen. Wir beginnen mit der Frage, woher kommt die Beschneidung, wofür steht sie und für wen gilt sie? Wir müssen die Frage und die Argumentation der Apostel gut verstehen. Und wir schauen uns zuerst an, wo sie herkommt. Ist halt ein bisschen textlastig, aber schadet nichts, uns genauer damit auseinanderzusetzen. In 1. Mose 17 taucht die Beschneidung zum ersten Mal auf. Da heißt es, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach, ich bin der Gott der Allmächtige, diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Ich will einen Bund mit dir schließen, von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Daraufhin warf Abraham hat er damals nur geheißen, sich zu Boden. Da sprach Gott zu ihm, dies ist mein Bund mit dir. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Abraham heißt erhöhter Vater, Abraham heißt Vater vieler. Denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Ich will dir so viele Nachkommen geben, dass aus ihnen ganze Völker entstehen werden. Auch Könige werden von dir abstammen. Dieser Bund zwischen uns soll auch für die kommenden Generationen gelten. Er wird für alle Zeit Gültigkeit haben zwischen mir und deinen Nachkommen. Ich will dein Gott. Oh, jetzt habe ich irgendwo die Zeile verloren. Verzeihung. Ich will dein Gott und der Gott deiner Nachkommen sein. Ja, ich will dir und deinen Nachkommen das ganze Land Kanaan, in dem du jetzt als Fremder lebst, für immer geben, und ich will ihr Gott sein. Du und deine Nachkommen, so befahl Gott Abraham, ihr sollt meinen Bund halten, und dies ist der Bund, den ihr halten müsst. Jeder Mann unter euch soll sich beschneiden lassen. Man kann das noch weiter verfolgen über all die Zeit im Alten Testament. Es ist etwas, das wirklich ganz stark mit dem Segen des jüdischen Volkes zusammenhängt und sehr, sehr stark mit dem Gesetz Mose zusammenhängt. Das heißt, es ist etwas, das mit diesem alten Bund zusammenhängt. Es ist ein Zeichen, ein äußeres Zeichen für den Bund mit Abraham und für den mosaischen Gesetzesbund. Wenn man sich all die Stellen durchliest, wann die Beschneidung ausgesetzt hat, wann sie wieder eingeführt wurde, wann sie Gültigkeit hatte, so ist sie ganz eng an diesen Abrahambund und vor allem an diesen mosaischen Gesetzesbund gebunden. Das heißt, Gott hat gesagt, das und das und das sind eure Segnungen, das und das erwarte ich, das ist mein Gesetz für euch, daran müsst ihr euch halten, und dann das wegen des, als äußeres Zeichen dieses Bundes gibt es die Beschneidung. Und da setzt Paulus auch an. Er sagt, wer sich beschneiden lässt, verpflichtet sich auf dieses mosaische Gesetz und auf diesen alten Bund. Er verpflichtet sich darauf, das alles einzuhalten. Denn so steht es an vielen, vielen Stellen im Gesetz. Es ist wie ein Vertrag, den ich unterschreibe. Wenn ich ihn unterschreibe, bin ich daran gebunden. Und Paulus sagt, wenn du dich bewusst beschneiden lässt, bewusst, ich rede nicht davon, wenn ein Kind beschnitten wird am achten Tag, das kann sich nicht entschließen. Das kann sich später entschließen, Jesus kennenzulernen. Aber wenn ich jetzt gläubig bin in Christus und ich entschließe mich bewusst dazu, mich zu beschneiden, heißt das, dass ich die Gnade von Jesus verwerfe. Ich tausche das Bessere mit dem weniger Guten. Und er sagt, du bist verpflichtet, das auch einzuhalten. Es ist wie ein unterschriebener Vertrag. Und es ist ein Vertrag, den wir als Menschen nicht einhalten können. Er sagt, das sagt auch Petrus in der Predigt, das Gesetz überfordert uns alle. Wir sind von unserer menschlichen Natur nicht befähigt, es einzuhalten. Und da Paulus betont es oft, sehr, sehr oft und sagt auch immer wieder, dass nur beschnitten sein nichts bringt, aber es verpflichtet. Wir können uns so ähnlich vorstellen, wie viele haben diesen Fischaufkleber auf dem Auto. Ich meine, es ist ein bisschen ein hinkender Vergleich, aber trotzdem, so kann man es sich vielleicht heute am besten vorstellen. Und dieser Fisch hat ja auch eine besondere Bedeutung während der Christenverfolgung. Das heißt auf Griechisch Ichthys. Und also jeder Buchstabe steht für etwas anderes und ist letztendlich das Glaubensbekenntnis der damaligen Christen gewesen. Nämlich Jesus Christus Theus Fius Soter, was übersetzt heißt, Jesus, der Gesalbte, Gottes Sohn, Retter und Erlöser oder Retter oder Erlöser. Deswegen hat man den Fisch genommen. Und ich könnte sagen, ein super Symbol. Ich stehe dazu, ich klebe das auf mein Auto oder habe es auf meinem T-Shirt oben. Und wenn ich wirklich dahinter stehe und wenn das wirklich meine Einstellung ist, ist es ein sehr, sehr schönes Bekenntnis und auch Zeichen nach außen. Aber uns ist allen klar, dieser Fisch rettet uns nicht. Wenn wir nicht daran glauben und nicht daran festhalten und nicht mit dem Herzen das wirklich vertreten, können wir 20 Fische auf unsere Auto kleben, es wird uns nichts helfen, es wird uns kein Heil bringen. Und so ähnlich sieht es Paulus. Er sagt, beschnitten sein, ja, das war das Zeichen des alten Bundes, aber da wollen wir ja weg, wir konnten ihn ja nicht einhalten. Und dieses Beschnittensein ist wie dieser Fisch, der auf dem Auto klebt. Er bringt euch nichts, wenn er nicht dahinter steht und wenn ihr das Gesetz nicht halten könnt. Und jetzt bekommen wir endlich ein Angebot von Gott, das uns erlöst und von diesem Gesetz befreit. Und ihr wollt dort wieder hin zurück? Nicht euer Ernst. Das könnt ihr nicht wirklich glauben. Lasst das. Nehmt die Gnade Gottes an. Wer dieses alte Zeichen für sich in Anspruch nimmt, wer zurück möchte zum alten Bund, der hat nicht begriffen, worum es geht. Der hat nicht begriffen, dass wir in der Lösung weit mehr haben. Das ist nicht nur ein Nichtverstehen, sondern er sagt, das ist ja fast schon eine Verhöhnung des Opfers von Christus. Und genau darum geht es ihm. Und genau darum geht es den Aposteln auch. Und das drückt er auch in vielen Briefen aus, nicht nur im Galaterbrief. Eine für mich sehr bezeichnende Stelle finden wir im Philipperbrief, im Kapitel 3, im Abvers 2. Da schreibt er den Philippern, nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde. Nicht gerade zimperlich, der Paulus in seiner Ausdrucksweise. Wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsst euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Im übertragenen Sinn meint er das natürlich. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Er schreibt das an unzähligen, ganz vielen Stellen, geht er darauf ein. Und für mich ist es sehr spannend, ich komme selten mit so Sprachgeschichten oder Studien daher, aber das Wort verstümmelt, da bezieht er sich auf etwas, was im Alten Testament im Priesterdienst steht. Da steht nämlich in 3. Mose 21, die Priester dürfen sich niemals eine Glatze scheren, den Bart stutzen und ihre Haut einritzen. Das hat man aus rituellen Gründen gemacht. Und er, weil da steht, sie sollen heilig sein für ihren Gott und dürfen seinen Namen niemals entweihen. Schließlich bringen sie die Opfer für den Herrn, die Speise ihres Gottes dar, darum sollen sie heilig sein. Das ist natürlich aus dem alten Tempeldienst, aber er setzt das gleich. In dem Moment, sagt er, wo wir Christus haben, ist es wie eine rituelle Verstümmelung. Ihr braucht das nicht mehr. Er setzt es damit gleich und sagt, das will Gott nicht. Weil es gibt einen neuen Bund, den Bund der Gnade und nicht mehr den Bund des Gesetzes. Errettet und erlöst werden wir durch Christus. Nichts anderes hilft uns. Und pausenlos sagt Paulus das überall. Und ich denke, dieses Prinzip zu begreifen, ist einmal ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir durch die Bibel spazieren und ganz viele Vorschriften anschauen und lesen. Was heißt das heute für uns? Was wäre das Fazit aus diesem Ergebnis und dieser Untersuchung und aus den langen Besprechungen der Apostel? Und schauen wir uns das vielleicht an. Was ist heute noch gültig, was ist nicht mehr gültig? Ich denke schon, dass wir das recht gut ablesen können. Analog und in Anlehnung an das, was wir gehört haben, würde ich meinen, Reinheits- und Ritualregeln sind nicht mehr gültig, denn sie sind ja durch Christus erfüllt. Wir brauchen keinen Tempeldienst mehr, wir brauchen keine Tiere mehr schlachten. Es geht bei diesen Vorschriften auch um die Absonderung der Juden von den restlichen Völkern, damit sie rein bleiben. Auch das musste Petrus lernen in seiner Vision, wo Jesus ihn hingeschickt hat und er hat gesagt, was ich rein mache, das brauchst du nicht unrein machen in seiner Vision. Es geht um Bekleidungsvorschriften, es geht um Liturgie und Formregeln, habe ich jetzt einmal geschrieben. Da brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken machen, da können wir beruhigt weitergehen. Wovon sind wir nicht entbunden? Zum Beispiel Paulus sagt nicht, all die paar Regeln, die euch die Apostel aufgeben, sind aufgehoben. Er sagt schon, ja, Götzenopferfleisch ist Fleisch wie jedes andere. Wenn sie es am Markt kauft und nicht bei der rituellen Handlung dabei seid, esst es, außer es wird zum Anstoß für andere. Aber zum Beispiel die Keuschheit sagt er nicht, dass wir aufgeben sollen. Er sagt schon, also mein lieber Freund, der tadelt da ununterbrochen, die hält er schon ein. Das will er das, und daher denke ich, aus diesen Beispielen kann man schon sehr gut ablöten. Was bleibt für uns, ist die Schöpfungsordnung. Die Schöpfungsordnung, die Gott hergestellt hat, und die regelt einiges. Sie regelt zum Beispiel das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Wir dürfen uns nicht Gott einfach gleich machen. Aus dem erfolgt auch der nächste Punkt, den ihr seht. Im Grunde ist die Anbetung Gottes eine Folge dessen. Ich habe sie noch einmal separat herausgeholt. Aber wenn ich sage, wer ist Gott und wo stehe ich als Mensch, und auch wenn ich mich sein Kind nennen darf, so ist es doch so, dass Gott über mir steht und anbetungswürdig ist. Und das regelt der Schöpfungsbericht ganz klar, und das kommt auch in den späteren Gesetzen zum Ausdruck, und das ist nicht aufgehoben. In keiner Weise. Es regelt auch das Verhältnis zwischen Mensch und Schöpfung. Ich habe es hier Natur genannt. Wir sind nach wie vor aufgerufen, sorgsam mit dem umzugehen, was uns Gott in die Hände legt. Ja, wir sollen es beherrschen oder herrschen, wie es in manchen Übersetzungen heißt, aber auch bewahren, wie es im zweiten Kapitel im Schöpfungsbericht heißt. Und ein König hat ja nicht die Aufgabe, sein Volk und das, was ihm auch anvertraut ist, zu ruinieren. Wenn ich richtig herrsche, soll ich ja für den Segen sorgen. Und ich denke, dass dieses Herrschen, das uns übertragen ist, auch diesen Sinn hat. Und es regelt auch, wir sind geschaffen als Mann und Frau, ich habe es extra herausgehoben, weil wir heute so viele Fragen in der Gendergeschichte haben. Auch das ist geregelt und meines Erachtens nicht einfach aufgehoben. Die Anbetung Gottes habe ich schon etwas ausgeführt. Auch das bleibt Gottes anbetungswürdig, er allein. Braucht man nicht reden. Und ethische Vorschriften betreffend das zwischenmenschliche Verhalten. Und da ist mir ganz, ganz wichtig, ich habe geschrieben, diese Gesetze sind eine Mindestanforderung. Ich sage das deswegen, weil ich werde immer wieder gefragt, na, und du mit deinen Gesetzen und was weiß ich, oder Vorschriften, oder was man halt so, früher steht auch drinnen, wegen der Sklaverei und so. Ja, das war damals geschrieben, damit das Ärgste verhindert wird, wie Sklaven gehalten und behandelt werden. Aber es heißt nicht, dass wir da zurückfallen müssen. Das sind minimalste Anforderungen. Und in der Bergpredigt sagt Jesus ganz klar, was er sich von jemand erwartet, der ein neues Herz hat und auf Gott schaut. Puh, da sind Sachen drin. Aber vom Grundsatz her sind diese ethischen Geschichten nicht aufgehoben. Ich kann mich nicht den anderen gegenüber verhalten, wie ich will. Natürlich passiert es, natürlich passiert mir auch, mache ich auch Fehler, natürlich behandle ich nicht immer alle gerecht oder gut. Dafür haben wir die Gnade Gottes. Aber ich bin nicht aufgerufen, zu leben wie ein Irrer. Und ich kann mich dabei auch nicht auf die Gnade Gottes berufen. Da würde Bönhoeffer sagen, das ist die billige Gnade. Ich brauche auf nichts Rücksicht nehmen, tu, was ich will, weil Gott vergibt alles. Da spricht Bönhoeffer von der billigen Gnade. Und das sagt auch Paulus. Soll ich jetzt umso mehr sündigen, dass die Gnade Gottes größer wird, dass man sieht, wie groß die Gnade Gottes ist? Und er sagt, na, das sei ferne. Das heißt, diese ethischen Vorschriften sind schon noch maßgeblich für uns, aber wenn wir manche lesen, dann müssen wir wirklich da, bei manchen gehen wir von einem sehr niedrigen Level aus, und eigentlich erwartet sich Gott wesentlich mehr. Aber im zwischenmenschlichen Miteinander sind wir genauso aufgerufen und Jesus gibt uns deswegen auch dieses neue Gebot der Liebe und er zeigt uns auch in der Bergpredigt, wie er das Gesetz in dieser Richtung versteht. Eine wirklich gute Botschaft. Und man hört es auch in der Apostelgeschichte am Ende. Sie haben den Brief vorgelesen und die Gläubigen haben sich gefreut. Sie haben sich gefreut und gesagt, okay, es ist wirklich genug an Jesus zu glauben. Es ist doch wunderbar. Dieses Gesetz, das keiner einhalten konnte, auf das sind wir nicht mehr verpflichtet. Und wir leben bis heute, noch gute 2000 Jahre später, in dieser Gnade und dürfen uns freuen. Dürfen uns freuen, dass wir befreit sind von das und das und das und das und das und das. Ja, wir haben ein neues Gesetz, das uns ins Herz gelegt ist, das sollten wir auch beachten. Aber von vielen anderen Dingen sind wir befreit. Alle Rettung und Erlösung kommt von Christus. Und das hilft uns auch bei der Beurteilung all dieser anderen Dinge, wenn wir durchs Gesetz marschieren. Es ist gut und recht, Vater und Mutter zu ehren, gerade wenn wir den heutigen Vatertag haben. Es ist gut und recht, die Eltern zu ehren. Es ist gut, Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Es ist gut, wenn ich mich nicht am Eigentum anderer vergreife. Es ist gut, wenn ich nicht neidisch bin. Und ganz, ganz viele andere Dinge. Da sind wir doch froh, dass die noch gelten, oder? Gut, ich darf beten. Herr, ich möchte dir danken, dass du den Aposteln so viel Weisheit geschenkt hast und dass sie ein für alle Mal geklärt haben und dass sie sich die Mühe gemacht haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich möchte dir danken, dass du hier Klarheit geschaffen hast durch dein Wirken, durch dein Kommen auf diese Welt, durch dein Verzichten, durch dein Zurücktreten, durch das, dass du die Sünde der anderen nicht angeklagt, sondern auf dich genommen hast. Herr, ich danke dir, dass du uns befreit hast. Und gib uns ein aufrichtiges, offenes und liebendes Herz dir gegenüber und den Menschen gegenüber, Herr. Das wollen wir durch dich lernen, durch das, was du für uns getan hast, Herr. Amen.